Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem neuen Podcast-Folge Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin hier am Klinikum und freue mich ganz besonders heute über den Besuch von Yvonne van der Lee. Hallo Frau van der Lee.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, freuen wir uns sehr, weil Sie eine ganz wichtige Aufgabe haben, und zwar leiten Sie eine Selbsthilfegruppe, die Endo Ladies. Ist ja schon ein ganz toller Titel, ganz toller Name. Vielleicht können Sie uns ganz kurz ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt.
Ja, sehr, sehr gerne. Also Endo steht für die Erkrankung Endometriose, eine Frauenerkrankung, auf die wir, glaube ich, dann auch gleich noch ein bisschen näher eingehen. Und ja, Ladies habe ich gewählt für all die starken Frauen da draußen, die sich halt mit dieser Erkrankung auseinandersetzen müssen und gelernt haben, irgendeinen Weg zu finden, damit zurechtzukommen.
Wunderbar. Selbsthilfegruppen sind auch für uns im Klinikum ganz wichtige Partner, weil es unserer Erfahrung nach total wertvoll ist, wenn sich Betroffene, egal mal zu welchem Krankheitsbild, zusammenkommen, sich austauschen können und sich gegenseitig auch stärken und stützen können. Und so, denke ich, ist auch die Grundlage Ihrer Arbeit.
Genau, also dieses Austauschen, aber auch dieses Gefühl bekommen, verstanden zu werden unter Gleichbetroffenen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Baustein, der im Grunde die Basis bildet, um sich dann aufzumachen, wie ich gesagt hatte, auch seinen Weg zu finden oder einen guten Weg zu finden, mit der Erkrankung zurechtzukommen.
Dann wollen wir uns mal der Erkrankung nähern, nämlich der Endometriose. Sie haben es gerade schon genannt. Was ist denn das eigentlich? Können Sie es nochmal für unsere Hörerinnen und vielleicht auch für unsere Hörer erklären?
Ja, sehr, sehr gerne. Beziehungsweise ich versuche es zu erklären, weil auch die Experten nicht ganz genau wissen, was es denn ist. Man weiß, es ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung und wir haben schon auch eine hohe Prävalenz in Deutschland mit rund 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Das ist schon eine relativ hohe Zahl und es betrifft die Frauen im reproduktionsfähigen Alter, also beginnend irgendwo zwischen 12 und 13 bis die Wechseljahre dann irgendwann beginnen. Und Endometriose ist im Grunde Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe, das sich nicht in der Gebärmutter befindet, sondern irgendwo im Bauchraum. Und es kann halt auch invasiv in andere Organe hineinwachsen und dementsprechend diverse Beschwerden, Schmerzen, Sterilität auslösen.
Ja, Sie selbst sind jetzt die Leiterin einer Selbsthilfegruppe. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema Endometriose und dann Selbsthilfegruppe?
Ja, wie Sie schon sagten, ich bin selber betroffen und zu meiner Zeit, wo es bei mir sehr akut oder aktiv war, die Endometriose, es war vor 10 Jahren, da gab es hier im süddeutschen Raum noch gar nicht so viele Endometriosezentren. Also da bin ich sehr dankbar, dass sich das geändert hat in den letzten 10 Jahren. Und auch für die betroffenen Frauen. Und ich hatte halt auch immer dieses Gefühl, ich würde mich gerne austauschen, ich möchte gerne Informationen haben, weil diese Erkrankung jetzt doch nicht in der Gesellschaft so präsent ist und auch nicht so die Ärzte auf dem Schirm haben, wie wir das gerne hätten, muss ich sagen. Und umso mehr wuchs dann der Wunsch zu sagen, okay, ich möchte mich gerne aktiv irgendwo einbringen und ich möchte dann vielleicht im Rahmen einer Selbsthilfe was für die betroffenen Frauen tun.
Wie haben Sie denn gemerkt von der Erkrankung ganz persönlich?
Ja, also bei mir hat es im Grunde sehr diffus gestartet, also auch wieder ganz klassisch. Die Endometriose äußert sich halt nicht bei jedem gleich, sondern sehr individuell in unterschiedlichen Beschwerden. Und bei mir war es so, dass ich nach der Geburt meines dritten Kindes ganz diffuse Schmerzen hatte im Unterbauch beim Wasserlassen und Man hatte das so anfangs auf den Kaiserschnitt zurückgeführt und es wurde aber trotzdem nicht besser. Und ich hatte am Anfang immer einen ganz verständnisvollen Frauenarzt, also mein niedergelassener Gynäkologe. Und nach dem zweiten, dritten Mal, wo ich ihn dann besucht habe mit Beschwerden, war es dann schon nicht mehr so. Sondern es war dann schon irgendwie nervig für ihn und er wusste dann auch nicht weiter. Und so folgte dann irgendwann ein Arztwechsel und dann folgte irgendwann, aber auch dann 2-3 Jahre später erst eine Bauchspiegelung, bei der man dann die Endometriose festgestellt hat.
Also dann durchaus ein längerer Weg bis zur Diagnosestellung erstmal.
Ja, also bei mir waren es nur 4 Jahre. Im Schnitt weiß man, und das ist für mich, finde ich, auch viel zu lang, sind es 7 bis 10 Jahre, wo eine Frau wartet, bis sie eine Diagnose erhält.
Okay, dann hoffen wir, dass wir mit unserem Podcast dazu beitragen, das vielleicht für die ein oder andere Betroffene zu verkürzen. Nachdem Sie dann gehört haben von Ihrer Diagnose, wussten Sie dann gleich, was damit anzufangen?
Überhaupt nicht. Also ich war erstmal, also für den Arzt war das ganz klar, wir haben jetzt operiert, wir haben das entfernt und das war der Grund. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss, alles Gute. Und für mich war es eben nicht so. Und man weiß einfach auch, dass Endometriose eine chronische Erkrankung ist, die wiederkommen kann. Nicht muss, aber sie kann. Und damit macht sie auch viele, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, weil sie eben dann wiederkam und wieder Beschwerden gemacht hat. Und das ist dann so ein bisschen für die Betroffenen auch, wo man erstmal mit zurechtkommen muss.
Sie haben jetzt gerade schon ganz kurz erwähnt, Sie hatten eine Operation. Also das Mittel der Wahl ist dann, dieses Gewebe, das da ist, wo es nicht hingehört, zu entfernen.
Nein, also man sagt, ein gutes Zentrum, jetzt kommen wir mal auf Endometriosezentren zu sprechen, kann im Grunde durch eine gute Anamnese, durch einen geschulten Gynäkologen und durch eine gute Sonografie, wo man auch hinschaut und sich Zeit nimmt. Wir sind beim Faktor Zeit. Oft haben das die Ärzte nicht, die Niedergelassenen. Das ist leider auch so. Kann man schon rein sonografisch den Verdacht einer Endometriose aussprechen? Manchmal kann man was sehen, manchmal eben nicht. Wenn man nichts sieht, heißt es nicht, dass nichts da ist. Und dann bleibt trotzdem rein anamnestisch, so sagt man, der Verdacht einer Endometriose. Man hat lange gesagt, man muss im Grunde eine Bauchspiegelung machen, um histologisch Gewebe zu sichern, um die Diagnose zu erhalten. Das ist heute ein bisschen überholt. Man sagt, okay, man kann natürlich auch eine hormonelle Therapie erstmal starten und wir bleiben bei dem Verdacht. Und es gibt seit kurzem auch die Möglichkeit eines sogenannten Speicheltests, einen nicht-invasiven Speicheltest, der so ein bisschen gerade gehypt wird. Es bleibt offen, was da noch so rauskommt, aber durch den man eigentlich auf Abgabe seines Speichels dann eine Endometriose durch das Labor herausfinden kann.
Okay. Bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber vielleicht für viele dann als erstes mal eine ganz einfache Möglichkeit, diesen Beschwerden auf die Schliche zu kommen. Weil Sie ja gesagt haben, das dauert ja bei manchen Betroffenen sehr lange.
Ja, genau. Also die Experten oder die Endometriose-Experten oder die Ärztewelt erhofft sich dadurch einen weiteren Baustein in der Diagnostik. Leider ist es im Moment noch in Deutschland so, dass die Kosten von knapp 800 Euro nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Aber man ist natürlich in Verhandlungen, das irgendwo auch zu einer Kassenleistung zu machen, wie gesagt, um einen zusätzlichen Baustein einer früheren Diagnostik zu haben.
Ist das bei Endometriose auch so aus Ihrer Erfahrung nach, dass es je früher erkannt, je besser?
Definitiv. Also man weiß zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur mal schaut, chronischer Schmerz, also wenn man der Definition folgt, dann sagt man, länger als 6 Monate bestehende Schmerzen sind schon chronische Schmerzen. Und jetzt reden wir von 7 bis 10 Jahre, bis die Frau eine Diagnose und dann auch eine eingeleitete Therapie bekommen. Da habe ich schon eine Chronifizierung der Schmerzen, die durch zum Beispiel eine gute Operation, die vielleicht erfolgt, gar nicht wegzuoperieren sind, weil ich schon einfach chronische Schmerzen habe. Und das, finde ich, kann man den Frauen definitiv ersparen, wenn man einfach frühe frühe Erkennung der Erkrankung und dann auch entsprechende Therapien, ob jetzt operativ oder medikamentös oder komplementär, startet und dann einfach schon für die Frauen viel Leid auch erspart. Und was ich auch dazu sagen muss, es ist für die Frauen auch rein psychologisch eine Belastung zu wissen oder nicht zu wissen, was sie haben. Und man konsultiert den einen Arzt und dann den anderen und jeder sagt, naja, ich sehe nichts und da ist nichts. Und das ist für die meisten Frauen oft noch das viel größere Leid als die eigentliche Erkrankung. Hm.
Weil sie dann natürlich die Schmerzen verspüren und keine Ursache haben dafür.
Genau.
Und
genau.
Dann macht es ja mit einem auch was, wenn man das über Jahre dann hat, das Thema.
Ja, und das ist für viele, viele Frauen das viel größere Leid als mit der Erkrankung, die man dann irgendwann hat. Und man hat dann einen Weg gefunden und man hat gute Betreuung durch die Endometriosezentren. Mhm. Dieses seelische Leid, glaube ich, ist was man noch gar nicht so ausgesprochen hat.
Mhm. Bei Endometriose ist ja auch oft das Thema, dass ein Kinderwunsch sich dann nicht erfüllt. Das, denke ich, ist ja auch ein ganz großes Thema für die Frau, für die Partnerschaft. Haben Sie da aus Ihrer Gruppe vielleicht Erfahrungen, was das auslöst?
Definitiv. Also man weiß von den Statistiken her, dass 40-60% aller ungewollt kinderlosen Frauen, wenn man sie dann laparoskopiert, eine Endometriose dahinter steckt. Also das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Aber natürlich kenne ich auch Frauen, die lange auf ihren Kinderwunsch oder auf ihr Wunschbaby gewartet haben und es dann doch realisieren konnten. Mhm. Also zum Beispiel meine eigene Schwägerin hat 5 Jahre auf ihr Wunschbaby gewartet und jetzt hat sie 2 Kinder.
Sehr schön. Ja, aber wenn man dann lange eben den Kinderwunsch nicht erfüllen kann und nicht mal weiß, warum, kann ich mir das schon auch als große Belastung vorstellen. Wenn man dann weiß, okay, es liegt daran, ist das ja dann noch einfacher, aber wenn man das nicht weiß, ist das, glaube ich, auch für eine Partnerschaft sehr belastend.
Definitiv, also das Thema Kinderwunsch oder Kinderlosigkeit oder einfach die Zeit, wo es nicht klappt, ist unglaublich belastend. Viele Beziehungen oder Ehen halten das auch nicht aus, weil es einfach zu groß ist, die Belastung. Und das ist schon, wo ich sage, manchmal schwierig dann auch im Umgang. Und da hilft dann manchmal so ein bisschen auch der Austausch, den wir auch bieten im Rahmen unserer Selbsthilfe mit einer eigenen WhatsApp-Gruppe, gerade für Endometriose und Kinderwunsch, dass dann nur diese Frauen, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, also der Kinderwunsch, der durch die Endometriose aktiv ist oder intensiv, dass die sich austauschen können.
Mhm. Sie haben gesagt, es kann schon in ganz jungen Jahren losgehen mit dieser Erkrankung und ist eigentlich die bis zu den Wechseljahren kann einem das treffen. Gibt es da irgendwelche Dinge, die man da vorbeugend tun kann oder ist das einfach, man hat's oder man hat's nicht?
Es gibt leider keine Prävention in dem Sinne, man geht regelmäßig und dann kriegt man das nicht. Leider nicht. Also es kann leider jeden treffen. Man weiß, dass es eine familiäre Häufigkeit oder Gehäuftheit gibt. Das hat man schon festgestellt. Aber ansonsten kann man sich da leider nicht präventiv vorschützen. Und die jungen Frauen, ja, ich finde auch, es werden immer mehr. Vielleicht auch mehr, weil wir immer mehr drüber reden, weil wir einfach mehr das in die Gesellschaft tragen und den Frauen dann einfach auch früher geholfen wird. Und das ist auch mein Ziel und das freut mich natürlich, wenn wir da unterstützen können.
Hm. Das tun Sie ja ganz aktiv auch in Ihrer Selbsthilfegruppe. Sie sind da auch gut vernetzt und sichtbar. Können Sie natürlich auch noch dann sagen, wo man Sie denn findet? Ist ja auch ganz wichtig für alle, die zuhören, dass Sie dann auch im Nachklapp noch zu Ihnen finden können. Wie findet denn Ihr Austausch statt in der Selbsthilfegruppe? Wie oft treffen Sie sich und wie läuft das ab?
Ja, also wir haben natürlich ganz klassisch unsere Präsenztreffen, die wir so alle 6-8 Wochen stattfinden lassen. Und dann haben wir durch Corona muss ich leider sagen, oder Gott sei Dank, ja, gelernt, auch online uns zu vernetzen. Also, und das ist sehr, sehr wertvoll, weil wir natürlich auch überregional Frauen erreichen. Und das merke ich auch. Also, wir sind extrem gewachsen, ums 20-fache durch Corona. Wow. Wir waren gestartet vor Corona mit, ich weiß nicht, 30, 40 Frauen. Und jetzt liegen wir bei 2000 oder so.
Wow.
Und das ist schon sehr, sehr, sehr groß. Wir sind auch wirklich fast die größte Endometriose-Selbsthilfegruppe im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen. Und online tauschen wir uns dann via Zoom aus. Also da haben wir auch so einen Rhythmus von 8 bis 12 Wochen, wo wir dann einfach via Zoom uns so ein bisschen untereinander austauschen. Austauschen tun wir das aber auch im Täglichen in den diversen WhatsApp-Gruppen. Mhm. Wie schon angesprochen, einmal die Endometriose und Kinderwunsch oder die normale Endometriose-Gruppe oder die Young Endo Ladies, wie wir sie nennen, mhm, wo dann wirklich 12, 13, 14, 15-Jährige drin sind, mhm, die den Weg gefunden haben. Und finden kann man uns. Wir sind sehr aktiv auf Instagram. Auch das haben wir durch Corona gelernt. Und ich habe es schätzen gelernt, muss ich ehrlich sagen. Und da findet man uns natürlich über Endo Ladies. Wir haben aber auch eine Homepage, die man auch über, sie heißt ganz einfach www.endoladies.de. Und auf Facebook sind wir natürlich auch aktiv. Also so, dass mal
alles abgedeckt im Überblick, in den sozialen, genau, Medien. Ja, das, genau, ist toll, weil die Menschen, gerade wenn es nicht so viele Gruppen gibt, durch räumliche Nähe nicht alles zu leisten ist, hat natürlich uns diese Online-Möglichkeit schon viel geholfen. Und wenn dann mehr Frauen profitieren können, auch wenn sie weiter weg wohnen, ist ja super. Und es ist toll, dass sie das so anbieten. Toll. Also das schon mal herzlichen Dank auf jeden Fall. Sie haben vorher auch noch mal ganz kurz geschildert, dass die Frauen, ich will noch mal ein bisschen zu der Erkrankung kommen, dass die Frauen ja schon einen langen Leidensweg haben. Vielleicht auch aus ihrer Erfahrung raus, von sich selber, aber auch von anderen. Was sind denn so Beschwerden, wo Sie sagen würden aus Ihrer Erfahrung, vielleicht sollte man mal dieses Thema mitbedenken als Erkrankungsmöglichkeit?
Also die Bandbreite der Beschwerden ist natürlich sehr, sehr groß. Also klassisch findet man ganz oft zyklische Unterbauchschmerzen oder die sogenannte Dysmenorrhoe, wie man sagt. Aber die meisten Betroffenen haben auch unabhängig der Periode Beschwerden. Und das sind Beschwerden im Unterbauch, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr. Teilweise haben Patienten immer zyklisch linksseitige Schulterschmerzen, was dann zum Beispiel auf eine Endometriose des Zwerchfells deuten könnte. Schmerzen, die bis in die Beine ziehen, im unteren Rücken, alles sowas ist dabei. Und gehäuft findet man auch solche Symptome oder Beschwerden wie Migräne, Fibromyalgie. Wird doch schon relativ häufig mit der Endometriose taucht es auf. Also hat man einfach so festgestellt. Und ich finde immer, hellhörig muss man dann werden, wenn einem die Beschwerden so belasten im Alltag, dass ich ihn nicht mehr bewältigen kann. Also wenn ich durch die Schmerzen nicht mehr in die Schule gehen kann, nicht mehr zur Arbeit gehen kann oder mich mit einer Freundin abends nicht zum Essen treffen kann und auch mit Schmerzmitteln, die über den normalen Gebrauch, über eine Ibuprofen pro Tag oder so, sage ich jetzt mal, hinausgehen, da muss ich vielleicht mal hellhörig werden und mal mich rein und vielleicht doch auch mal meinen Frauenarzt drauf ansprechen, ob da nicht mehr dahinter stecken könnte.
Also dann sind die Probleme, die Schmerzen dann schon so beeinträchtigend, dass der Alltag dann nicht mehr bewältigbar ist. Haben Sie das auch erlebt für sich?
Ja, also definitiv. Also es gibt natürlich immer, es ist nicht immer alles gleich schlecht. Es gibt natürlich auch mal einen guten Monat, der weniger belastend ist. Und ich finde, wir Frauen sind sowieso das starke Geschlecht und halten viel aus. Und ich hatte damals auch zu meiner Zeit 3 kleine Kinder und wusste manchmal nicht, wie ich den Tag bewältigen kann bis zum Abend. Und irgendwie geht's immer. Und trotzdem ist es manchmal so einschränkend, dass man einfach den Alltag dann trotzdem nicht gebacken kriegt, sage ich jetzt mal. Und das finde ich schon heftig. Und
muss nicht sein, wenn es nicht.
In keinster Weise. Also wenn es Abhilfe gibt oder wenn es Therapien gibt, dann bitte, gerne.
Sie haben es vorher auch in einem Nebensatz kurz erwähnt, dass Sie sehr dankbar dafür sind, dass es jetzt mehr Zentren auch gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mit dieser Erkrankung. Was haben Sie da als Unterschied festgestellt, warum das so wichtig ist?
Also einmal natürlich, in den Zentren haben wir die Interdisziplinarität, die einfach gegeben ist und die auch wertvoll ist und die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen gute Gynäkologen, die einfach diese Erkrankung schon mal gesehen haben, nicht nur auf dem Ultraschall, sondern auch im OP, die ein Team um sich herum haben von Chirurgen, von Urologen, wo einfach das Setting einfach besser läuft als in der Klinik, die vielleicht das nicht so oft macht. Und auch natürlich das Pflegepersonal, es ist ja immer ein Miteinander, ne, ganz wichtig. Auch das Pflegepersonal ist anders geschult und das merkt man einfach in den Zentren von der Endometriose-Sprechstunde bis in den OP, bis im Nachgang und in der Nachbetreuung. Ja, und dann natürlich auch so wertvolle Verbindungen wie jetzt zu mir, sage ich jetzt mal, wo die Kliniken offen sind oder offener werden, dass man einfach zusammen, miteinander, und ich finde immer, das ist so unser Slogan oder unser Motto, miteinander bewegen wir mehr. Und genau so muss es sein, weil diese Erkrankung ist so individuell komplex, dass einfach auch der Therapieplan individuell gestrickt werden muss. Mhm. Und das ist wichtig.
Ja, Sie haben ja die verschiedensten Symptome geschildert. Und das ist natürlich dann tatsächlich, kann man bei vielen von den Symptomen sicher auch erstmal auf was anderes kommen. Von dem her ist diese Interdisziplinarität, von der Sie gesprochen haben, sicher sehr, sehr wichtig als schnelleren Diagnosepunkt. Genau. Gibt es noch was, was Sie sagen, Mensch, da würde ich mir noch wünschen, dass das noch besser wird für die Betroffenen?
Also ich würde mir natürlich mehr Zentren wünschen, bessere Betreuung auch durch die niedergelassenen Gynäkologen. Schon allein, dass einfach mal der Fokus da ist auf diese Erkrankung und der Weg in ein Endometriosezentrum erleichtert wird. Also oft hängt es an der Überweisung auch von dem niedergelassenen Gynäkologen. Ja, vielleicht mehr Zentren, auch die Ärzte vielleicht ein bisschen mehr schulen, dass es da Möglichkeiten gibt. Es sind viele Frauen, die betreut werden müssen. Alle Zentren sind terminlich auch, wie soll ich sagen, gut ausgelastet und es kann noch besser werden. Also in jeglicher Hinsicht. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Geld vom Staat gibt, von der Politik für Forschung. Das gab es, 5 Millionen, super, aber es dürfte auch mehr sein. Ich glaube, da kann man noch viel machen. Ich finde es großartig, dass dieses Thema in die Gesellschaft findet. Deshalb auch danke, dass ich heute da sein darf. Und das ist der Weg und ich bin offen für alles und ich freue mich, was wir noch so zusammen erreichen können.
Da kann ich dann nur Ihnen herzlichen Dank sagen, zum einen, dass Sie heute da waren und zum anderen natürlich für Ihre tolle und wertvolle Arbeit für alle Betroffenen. Und alle, die zu dem Thema noch nähere Informationen haben möchten, findet man alles unter EndoLadies auf den verschiedenen Seiten und Social-Media-Kanälen, die Frau van der Lee bedient. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.